Danke auch euch Vieren, dass ihr das so schön vorbereitet habt mit Tönen und Worten. Super. Ich freue mich auch, vor euch zu reden. Hallo, ich bin Nikolaus, ich bin 28 und habe in Dresden Politikwissenschaft, Literatur und Geschichte studiert und werde über so Mediendinge jetzt mit euch sprechen. Und ihr wundert euch vielleicht, wieso darf der das? Der hat doch nur Quacksalberei studiert. Und ganz kurz zu meiner Geschichte. Ich bin Pfarrersohn, fromm aufgewachsen, früh für Jesus entschieden und habe dann so mit circa 20 angefangen, selbst Pornos zu schauen. Ich wusste, dass das nicht richtig ist. Ich hatte Jesus in mir und trotzdem konnte ich das nicht lassen. Und dann hat der Herr mir einen Seelsorger über den Weg geschickt, der da ein Thema drüber gehalten hat. Der hat mich recht schnell durchschaut, was mein Thema ist und hat mir dann vorgeschlagen, mich dazu begleiten. Und dann bin ich recht schnell da rausgekommen. Das war so insgesamt so 20 bis 23, wo ich praktisch Pornos geschaut habe. Mit 23 bin ich dann rausgekommen. Und dann Stück für Stück habe ich bei diesem Verein, wo dieser Seelsorger herkam, Rolf Trauernicht, angefangen mitzuarbeiten und die Arbeit lieb gewonnen. Und dann irgendwann als Referent angefragt worden von El Cheffe, hilfst du mit? Und deswegen tingle ich durch die Republik und halte diese Themen als Vorträge und begleite so ein paar Leute seelsorgerlich. Ich werde nicht nur über Pornografie reden, keine Angst, ich werde das nur so am Rande bewegen mit. Wir vom Weißen Kreuz werden gerade mit diesem Thema Pornografie überrannt. Wir haben ganz viele Themen, Scheidung, Missbrauch, Ehevorbereitung, um auch was Schönes zu nennen, Kinderwunsch. Aber Pornografie ist gerade ein ganz besonderer Arbeitsschwerpunkt. Und wir merken in diesem Zusammenhang immer, dass wir größer denken müssen, was auch diese anderen Online-Süchte und Gewohnheiten angeht. Und deswegen auch dieses Thema heute. Kurz was zu den Traktaten da, dem Schriftgut. Da könnt ihr euch gerne mit eindecken. Ich kann euch nicht alle Themen behandeln, nur so ganz kurz ein paar anreißen. Den will ich gesondert empfehlen, kein Sex vor der Ehe, von meinem Cheffe sehr gut geschrieben, Ideen gegen Langeweile. Oft merken wir, dass hinter diesen Süchten Langeweile steckt. Ein Leitfaden für Pornoprobleme. Wir geben ein Vierteljahresheft raus zu Lebensfragen und seelsorgerlichen Fragen. Kann man gerne abonnieren. Das ist die aktuelle Ausgabe über Postmoderne und wie sie uns prägt. Vor kurzem hat eine Frau ein Zitat gebracht. Ich weiß nicht mehr, wen sie zitiert hatte. Sie sagte, jede Zeit hat ihre eigenen Lügen. Ich finde, das Zitat ist sehr gut und darum geht es so ein bisschen in diesem Heft. Was sind so die Ideologien unserer Tage, trotz der offenen Gesellschaft? Und dann noch dieses Arbeitsheft Pornografie. Haben da einen kleinen Fehler gemacht, dass wir das in Klarsichtfolie verschickt hatten an unsere Abonnenten. Das war nicht so clever. Das hat dann der Briefträger gelesen und ist beim Nachbarn abgegeben worden. Aber naja, könnt ihr euch gerne mit eindecken, alles, was ihr dann da findet. Und auch Leuten mitnehmen, das sind nicht nur irgendwelche betroffenen Fragen. Ja, vielleicht kommen wir mal zur Einleitung. Ich klinge sonst nicht ganz so männlich, ich bin ein bisschen heiser, ich hoffe, ich halte durch. Und ich hoffe, auch die Folien stimmen alle, weil ich heute im Vorfeld in diesem Vorbereitungszimmer noch vieles geändert hatte, was ich das Gefühl hatte, ändern zu sollen. Ich weiß nicht, ob es der Herr war oder meine eigene Unzufriedenheit. Aber ich hoffe, es klappt alles. Vielleicht muss ich mal was weiterklicken. Bitte entschuldigt das. Zunächst zur Einleitung. Warum könnte es wichtig sein, dass wir uns darüber austauschen? Wenn ich das Internet und die neuen Medien und den PC bewerte, ist immer gleich mit im Raum, ah, wieso ist doch vieles so gut? Und zweifelsohne ist sehr vieles Nutzen. Roter Pfeil. Wir können zu Jugendgottesdiensten im Internet einladen. Wir können Predigten bei YouTube hochladen. Lauter tolle, tolle Sachen. Wir können Seelsorge per E-Mail anbieten. Zugleich aber ist auch dieser schwarze Pfeiler Dinge, die objektiv schädlich sind. Nicht subjektiv, sondern objektiv. Ich bringe euch einfach mal zwei Beispiele. Es gab die Homepage einer UFO-Sekte und als ein Komet vorbeifuhr, wurde auf der Homepage zum Selbstmord aufgerufen und viele Menschen haben sich umgebracht. Oder es gibt Blogs, wo Magersucht zelebriert und verherrlicht wird. Und dann merken wir, okay, das kann wahrscheinlich nicht gut sein. Es ist nicht möglich, dass das gut ist. Und dann gibt es diesen mittleren Bereich, der graue. Und das sind so die Sachen, wo es ambivalent ist. Ich bringe euch einfach mal diesen kleinen Götzen Facebook, der teilweise super Chancen hat, ne? Man kann da zum Beispiel sein Lebenszeugnis reinschreiben und das teilen mit anderen. Oh, so bin ich zum Glauben gekommen, wollte ich euch mal schreiben. Hey, grins. Wäre eine Chance. Nur dummerweise lese ich das nie bei Facebook bei meinen Christenfreunden. Stattdessen lese ich da so, neuen Mantel gekauft, war gesenkt bei Esprit oder wo auch immer, leider in russisch-grün statt Eierschal. Und ich frage mich, das ist eigentlich diesen Graubereich versäumt. Da gibt es ganz viele Bereiche. Und in diesem ganzen Kontext müssen wir das Internet versuchen, so ein bisschen wieder hinzuzwingen zu einem Instrument. Und ich erfahre in meiner Generation und jünger sehr, sehr, sehr viel Problematisches und sehr wenig Gutes, Sinnvolles Nutzen. Muss mich selber da auch ins Gericht nehmen als alter Zocker und Surfer. Ich habe auch ein bisschen gezockt, auf den LANs gefahren und so. Okay, wir wollen mal ganz kurz uns mit der Verbreitung des Problems beschäftigen. Von unseren 1,2 Milliarden weltweiten Internetnutzern, die es so weltweit gibt, gibt es circa 55 Millionen Deutsche. Und dieses grüne Kuchenstück, davon als Problemfälle gelten etwa 1 bis 2 Millionen als abhängig und circa 3 bis 4 Millionen als gefährdet. Wie kommen wir dazu? Wird das im Suchtreport veröffentlicht? Nein, wird es nicht. Sondern ich habe Umfragen, die Experten gemacht haben, genommen und die übertragen auf die Gesamtnutzerzahl. Das heißt also, im Suchtreport steht leider dazu nichts. Nicht, dass ihr jetzt irgendwie sagt, oh, Suchtzahlen. Aber wenn wir es mal mit den Alkoholikern aus diesem Suchtreport vergleichen, diese Zahlen, kommen wir zu ganz ähnlichen Werten. 1,3 Millionen und 8,2 Millionen. Okay, dass hier Millionen zweimal unterschiedlich geschrieben ist, das müsst ihr entschuldigen. Das ist ein Schönheitsfehler. Also wir merken, und wir haben es hier mit echten Problemen zu tun und wir müssen hier drüber reden. 1,2 bis 8% der Nutzer haben ein Problem. Das werdet ihr kaum lesen können, das ist auch nicht so wichtig. Das ist eine Umfrage zu problematischem Internetgebrauch aus dem Jahr 2002. Und da wurden 8.300 Menschen befragt und 3,2% waren laut Klassifikation als süchtig zu bezeichnen. Das war dann so aufgeschlüsselt in verschiedene Merkmale und auch eins dieser Merkmale war die verbrachte Zeit zur privaten Nutzung online. Und das waren 34,6 Stunden pro Woche, privat zusätzlich. Und dann gab es noch gefährdet, das sind auch eine ganze Menge, und mit 28,6 Stunden, aber immer 90% haben es auch gut im Griff, mit circa 7,6 Stunden pro Woche. Ihr merkt auch den krassen Unterschied. Und was mir besonders auffällt, ist, wenn man sich hier mal die Altersstufen anschaut. Und zwar, hier stehen 10,3 und 9,3% bei den Gefährdeten und Abhängigen im Alter von unter 15 Jahren, die schon Internet nutzen. Dann haben wir 8,3, 9,1 bei 15 Jahren, 8,7, 7,6 bei 16 Jahren, 9,9, 10,9, 9,6. Also teilweise 20% der Nutzer in jungen Jahren, die als abhängig oder gefährdet gelten. Und das wächst sich dann so raus. Da gibt es zwei Theorien. Entweder man ist in jungen Jahren gefährdeter, oder aber, und das halte ich für schlüssiger, diejenigen, die mit diesem Medium aufwachsen, gewöhnen sich ein sehr exzessives Nutzungsverhalten an. Das ist meine Beobachtung. Es wird ein bisschen weniger im Erwachsenenalter, aber es scheint zumindest mit diesen Alterskohorten was zu tun zu haben. Es ist 2001 und diese ganzen Internetgeschichten, die gingen ja erst mit Netscape und Co. erst in den 90er Jahren, 93 rum los, massentauglich zu werden. Und deswegen ist es kein Wunder, dass die Suchtproblematiken in den älteren Semestern nicht ganz so groß sind. Und wenn wir uns dieses ganze Problem anschauen, das ist in etwa so, wo man Problematisches sehen könnte. Es gibt problematischen Internetgebrauch, irgendwas läuft da schief, es gibt exzessiven Internetgebrauch, es läuft aus dem Ruder und dann gibt es die konkrete Internetsucht, wo es so Klassifikationen gibt. Und bei diesen problematischen Dingen, dann können wir über Datenschutz sprechen, ist nicht ganz so wichtig. Wir könnten über Nachfolge sprechen. Das ist schon interessanter. Wie kollidiert es mit christlicher Nachfolge, wenn ich den ganzen Tag an meinem Rechner sitze? Es kann so ein schwacher Punkt sein, dass ich immer wieder in schwierigen Zeiten darauf zurückgreife. Es kann konkrete Sünde werden, wenn ich mit diesem Medium Dinge tue, von denen Gott sagt, Mensch, tu es besser nicht. Desinformation, dass ich einfach falsche Informationen im Internet finde. Ihr könnt euch ja mal über das Weiße Kreuz online belesen, was ihr da so findet. Teilweise ist das haaresträubend. Es gibt die Kategorie des Zeitverlusts. Eine Menge Zeit geht dabei runter. Allein 34 Stunden pro Woche. Das ist mehr, als ich beim Weißen Kreuz angestellt bin. Oder die Persönlichkeitsentwicklung, die beeinträchtigt werden kann. Komme ich dann dazu? Das sind steile Thesen. Ich weiß, ich muss das begründen. Was ist nun alles dieses Problematische, ne? So diese einzelnen Themen? Internetsex. Das ist zum einen interaktiver Cybersex, wo ich mit einer echten Person interagiere. Ich chatte dann. Oder aber ich schaue mir irgendwelche erotischen Inhalte an. Also irgendwas Sexuelles. Oder es ist Kommunikation, dass ich ständig kommunizieren muss. Mich mitteilen auf Facebook, E-Mails schreiben, Foren abrufen. Das ist eher eine Frauendomäne. Und die Spielsucht, das ist eher eine Männer- und Jungendomäne, so im Alter von 12 bis Mitte, Ende 20, wo exzessives Spielen ein Problem wird. Und hier sind sich die Fachleute inzwischen einig, das kann definitiv eine Suchtstörung sein. Internet-Glücksspiel ist nicht so problematisch. Unkontrolliertes Surfen bedeutet, ich beschäftige mich mit der Gründung von Zuffenhausen und komme viele Stunden später aus einem Wikipedia-Rausch und habe mich mit dem Brunftverhalten von kirgisischen Fröschen beschäftigt. Und wow, Stunden weg. So, ihr kennt das Phänomen, ich merke schon. Desinformation ist tatsächlich auch ein Problem. Diese Berieselung, einfach Zeit sich stehlen zu lassen und die bösen Bilder, die ich nicht wieder vergesse. Ich bringe euch ein Beispiel. Ein Junge ist in seinem ICQ. Ein Freund schickt ihm einen Link, ohne dass er das möchte, sozusagen. Er klickt da mal drauf und sieht ein wirklich heftiges, gewalthaltiges Video, wo Köpfe abgetrennt werden und damit herumgekickt wird. Und er vergisst es nicht. Sein 13 oder wie alt er war. Das ist jetzt die Zahlen von einem anderen Verein. Die Frau Fager gibt an, dass sie in ihren Beratungen und ihrer Arbeit eher so circa sieht, dass 60% etwa online sexsüchtig sind, 30% spielsüchtig, 10% chatsüchtig. Aber oft ist das sogenannte Komorbidität, wie die Fachleute sagen. Eine Störung kombiniert mit einer anderen. Das heißt, der Zocker, der hat Depressionen und der frisst ganz viel. Und wenn der genug gezockt hat, schaut er sich Pornos an. Ihr lieben Zocker, ne? Nicht jetzt gleich falsch verstehen, ne? Aber praktisch, dass viele Dinge einander verstärken. Und man kann das nicht so trennen. Und ich wollte mal wissen, wie stark ist eigentlich dieses ganze Porno-Problem tatsächlich in Umfragen? Und das ist eine Umfrage zum Pornokonsum 16- bis 19-Jähriger. Pornos meint ihr tatsächlich heftige Pornos, ne? Also nicht irgendwie so kleine Erotikstreifen von RTL 2 nachts, sondern heftige Pornografie. Und da geben 10% der 16- bis 19-Jährigen an, dass sie täglich Pornografie konsumieren. Und dazu nochmal 35,3%, dass sie monatlich schauen. Und von diesen 10% täglichen Konsumenten sind circa 99% Jungs. Also damit erkennen wir, 20% der Jungs in dem Alter schauen täglich Pornografie. Und hier weiß ich nun wiederum, dass das der Weg in eine sexuelle Sucht ist. Hier besteht also objektiv Handlungsbedarf. Wir müssen drüber reden und denken. Und jetzt komme ich zur Vorbemerkung in der Vorbemerkung. Erstens, wir müssen mal wieder verstehen, wie wir eigentlich lernen. Weil oft ignorieren wir Dinge, die wir in unserem Herzen schon wissen, weil wir immer so diese Persönlichkeit so ein bisschen überhöhen. Was meine ich damit? Es gibt zum Beispiel die Theorie des aktiven Rezipienten. Wenn jemand vor einem Film sieht und den Film schaut, heißt das nicht, dass er automatisch lernt, sondern er setzt sich mit dem Gesehenen in Widerspruch und in Übereinstimmung und übernimmt Teile dessen in seiner Moral- und Wertevorstellung. Bla 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 bla. Wie lernen wir? Ich halte die Theorie für sehr absurd, denn natürlich lernt er trotzdem. Es kommt ja einiges durch. Wir lernen zum einen ganz stark durch Vorbilder. Anerkanntes Lerngesetz in allen Dingen, die sich damit beschäftigen. Wir lernen durch Wiederholung, klassische Konditionierung. Erinnert euch an den pavlovschen Hund, der irgendwann gehechelt hat, wenn die Glocke nur geläutet hat. In Werbung, in Schule, anerkanntes Lerngesetz. Und wir lernen durch Verstärkung. Was heißt das? Durch positive und negative Gefühle. Die Lehrerin lobt dich, wenn du das Einmaleins gut sagen kannst. Deine Eltern klatschen dir auf die Hände, wenn du am Tisch Gameboy spielst. Wir lernen durch gute und schlechte Gefühle. Und im Netz nun passiert Folgendes, und darum kommen wir zur Vorbemerkung 2. Warum ist das Problem so stark? Der Mensch ist in der Welt unterwegs. Er hat schlechte und gute Gefühle und in seiner ganzen Entwicklungsgeschichte setzt er sich Reizen und Einflüssen aus. Und Reiz und Einflüsse bewirken ihm schlechte oder gute Gefühle. Und immer wenn etwas mit großen, starken Gefühlen verbunden ist, lernen wir das. Das Dopamin, was für zum Beispiel Glück verantwortlich ist für dieses Gefühl, speichert die Umstände, die zu seiner Ausschüttung geführt haben. Ein Beispiel, ich laufe 1000 Meter Lauf, gewinne ausnahmsweise hinter mir die ganze Bande, Dopamin, woo, Sieg, fette Beute. Das nächste Mal 1000 Meter Lauf, mein Körper erinnert sich, du hast dich gut gefühlt, ich will wieder schneller laufen, ich will wieder gewinnen. Und wenn wir das übertragen auf, ich bin gelangweilt, ich schaue mir online irgendwelche Videos an, YouTube-Clips, hahaha, das ist aber witzig, Dopamin. Ich lerne darüber. Zugleich habe ich da vielleicht Vorbilder. Ha, Assi-Toni, hahaha. Und ich lerne natürlich auch durch das, was ich sehe. Und dann, oh Wunder, kommt die Wiederholung zum Tragen. Der Zocker zockt oft, der Chatter chattet oft, der Pornosüchtige, der schaut sich teilweise täglich Pornos an. Und wir merken ganz schnell, oh, hier sind ganz starke Lernmechanismen, die zusammenkommen. Und vieles verstehen wir mit dem Begriff Hits. Ne? Google liefert Hits, alles mögliche liefert uns Hits. Der Sniper im Shooter, der hat einen Hit, bam, Treffer in den Kopf geschossen, Hit. Der Pornosüchtige sucht das perfekte Bild und findet es Hit. Und dieses Hit ist immer noch verknüpft mit starken Gefühlen, die uns über Langeweile, über Frust, über was auch immer unsere negativen Gefühle sind, hinwegtrösten, helfen. Müssen uns nicht mehr damit auseinandersetzen. Und damit verstehen wir, glaube ich, in Teilen, warum das Problem so stark ist. Wir müssen uns allein den 14-Jährigen vorstellen, der nirgendwo Anerkennung in der Welt hat und dann aber in World of Warcraft als Level 70 Zwerg für Furcht und Schrecken sorgt. Ne? Das sind starke Gefühle. Okay, jetzt kommen wir noch zu dem, was sind die Ursachen dessen? Es gibt so allgemeine Ursachen, die uns auf die Idee bringen, irgendwelche Dinge zu tun. Pornos uns anzugucken, uns YouTube-Sachen anzugucken. Und dann gibt es noch persönliche Ursachen, dass wir dieses kleine Männchen hier darstellen. Der Mensch hat eine Lebensgeschichte. Der weiß vielleicht nicht, hat nicht gelernt, wie er sich selbst beschäftigt. Hat nicht gelernt zu entspannen, irgendwas in dieser Art. Vielleicht hat er zum Beispiel auch eine Störung der Impulskontrolle und ist deswegen, also ADHSler, besonders gefährdet, weil er schlechter dem Reiz nicht nachgeben kann. Also er kann nicht mal was dafür. Ne? Es gibt also noch persönliche Ursachen. Und dann gibt es aber eben auch situative Ursachen. Und das bedeutet, es gibt so einen Dreischritt. Es gibt ein Grundgefühl. Ein Mensch hat ein negatives Grundgefühl meist. Langeweile, Frust. Ich betreute einen Pornosüchtigen, der kam von Arbeit und der wusste schon, ich habe heute Frust und schlechte Laune. Ich werde heute Pornos schauen, in diesem Grundgefühl, ich bin gefährdet. Dann fuhr er zu einem Freund und sie guckten zusammen Sportschau oder redeten oder was auch immer, um dieses Gefühl zu überbrücken. Und in dieses Grundgefühl, bei jedem kann das ein anderes Gefühl sein, Langeweile, Frust, Überforderung, gibt es praktisch diese Idee, na, wann kommt meine Lampe hier? Diese Idee, du könntest doch dich ablenken, dir Pornos reinziehen, eine Runde zocken, daddeln, irgendwas. Und da sind wir fromm überhaupt nicht davor gefeit. Da muss ich gerade meine Predigt vorbereiten oder meine Jugendstunde und es frustriert mich und ich verstehe den Bibeltext nicht und es ist alles furchtbar. Ah, okay, ich könnte ja erst mal. Und ich überbrücke dieses negative Gefühl. Und dann beginnt der Konsum, was auch immer der Konsum ist, und der wird mit der Zeit oft ein Ritual. Ich bedattel mich, ich beriesle mich, ich schaue erst irgendwie dies oder jenes an und das wird irgendwie verfestigt. Aber Mensch tut diese Dinge, um zu einem bestimmten Gefühl zu kommen, unbewusst, um sich zu entspannen, um sich zu erholen, irgendwas in dieser Richtung, um ein Abenteuer zu erleben. Also teilweise sind das ganz positive Sehnsüchte und Ziele. Und das ist die Frage, das nennt man so Causa Finalis, die finale Wirkursache. Ja, bitte. Du meinst, dieser Kreislauf? Der entwickelt sich auch in eine positive Richtung. Ja. Kannst du ein bisschen lauter sprechen, damit es die hier vorne auch alle verstehen? Ich kann dir gerne die Seminarbeschreibung nochmal vorlesen. Gefahren und Hilfen der Mediennutzung. Falls das deine Frage ist. Also ich halte heute keinen Vortrag, wer das erwartet hat, über Chancen und Möglichkeiten, wie wir das Internet in der Mission nutzen können. Sondern eher, wie stellen wir sicher, dass wir nicht in unserer Nachfolge gebremst, blockiert und aus der Bahn geworfen werden durch die neuen Medien. War das deine Frage? Ist deine Frage, warum finde ich Pornografie schlecht? Ja. Das Ritual, okay, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Also das kann genauso etwas sehr Gutes sein. Zum Beispiel, es gibt einen Mensch, der schmiert sich jeden Morgen seine Butterbrote, weil er erfahren hat, dass es für ihn ein sehr angenehmes, entspannendes Ritual ist, wenn er auf Arbeit in der Mittagspause seine Büchse öffnet. Es duftet nach frischen Möhren und Brot und er beißt in seine saftige Stulle, während die anderen zur Imbissbude rennen. Und er entwickelt dadurch ein positives Ritual. Er entwickelt dieses Ritual über Jahre hinweg. Er ist irgendwann vielleicht sogar konditioniert drauf, in der Mittagspause seine Dose zu öffnen. Oh, Erholung. Es muss nicht schlecht sein, aber im Wesentlichen funktionieren wir so. Und das Schwierige bei den neuen Medien ist, wenn wir uns angewöhnen, beispielsweise zu entspannen, über solche Grundgefühlregulationen, über neue Medien. Das bedeutet zum Beispiel, da kommt einer, ich sage natürlich nicht wer, ne, von einem christlichen Jugendcamp, und er ist eigentlich voll von Gott, ne? Aber zugleich ist er müde und erschöpft. Und er schaut sich zuerst irgendwelche Sachen im Internet an, um wieder runterzukommen. Das heißt also, er kommt eigentlich mit einer Stimmung, die ihn zur Aktivität ermutigen würde. Und er fällt aber sofort wieder in Passivität, weil er erstmal sein Gefühlsleben regulieren muss. Und er braucht praktisch dieses Ritual, um sein Gefühlsleben zu regulieren. Und das ist das, was wir bei Sucht zum Beispiel immer haben, dass das Gefühlsleben reguliert werden soll. Das macht der Alkoholiker genauso. Geht das ein bisschen in diese Richtung, was du meintest? Okay. Wir machen mal weiter. Das Ding ist, das Ziel muss sein, dass dieser Mensch ohne Suchtprobleme, Suchtmechanismen, diese Bedürfnisse, die gut sind, zu stillen lernt. Das ist dieses gelbe Fragezeichen. Wozu Konsum, Mediennutzung, Zockerei, was auch immer, wie kann ich das sonst erleben? Beispiel, wenn meine Pfadfinderburschen Abenteuersucht mit Zocken verbinden, ist es eine gute Idee, Abenteuer in jungen Leben möglich werden zu lassen. Meine Erfahrung war nur leider, dass wir mit den Abenteuern der virtuellen Welt oft nicht mithalten können, egal wie sehr wir uns auch Mühe geben. Das ist das Bedauerliche, entbindet uns aber nicht davon, es zumindest zu versuchen. Und dann gibt es natürlich Rückkopplungen, dass all das, was wir verinnerlichen und immer wieder tun, wieder uns rückkoppelt in unserem Wesen. Zum Beispiel jemand, der einsam ist und deswegen sich lauter Dinge online anschaut, online nur chattet, wird weniger in echte Beziehungen hineinwachsen, wird kein Kommunikationsleben entfalten, was unbedingt gruppentauglich ist, und er ist stärker vereinsamt und ist wieder anfälliger für diese Dinge. Und hat vielleicht auch Muster etabliert, die dann ein bisschen anders sind. Okay, jetzt mag ich mal, um ein bisschen von diesem Suchtthema wegzukommen, weil das Suchtthema ist immer eins, wo wir Menschen sagen, oh, ich bin nicht süchtig, was hat das mit mir zu tun, auf diesen Punkt zu kommen, Persönlichkeitsentwicklung, weil das werden wir alle nachvollziehen können. Und hier sehe ich genau an drei Punkten wirkliche Herausforderungen, gerade wenn wir mit jüngeren Leuten zusammenarbeiten. Das eine ist Charakterbildung, das zweite ist Lebensmuster und das dritte ist Wissen, Fähigkeiten und Gaben. Erstens Charakterbildung. Okay, lasst mich so sagen. Ich denke, ein Mensch wächst vor allem an seinen Herausforderungen, dass er sie meistern muss und aushalten muss. Wenn wir uns mit Online- und PC-Spielerei beschäftigen, ist es oft dahinter, dass wir Herausforderungen umgehen oder verdrängen. Oft nicht immer, ne? Und das heißt Charakterbildung vermeiden. Ich will das mal an einer ganz einfachen Grafik darstellen. Wer von euch war in Eidlingen zum Pfingstjugendtreffen in meinem Seminar? Okay, für euch vier wiederholt sich leider ein bisschen was aus. Schön, dass ihr wieder da seid. Willkommen zurück. So, also, Das ist irgend so ein braver Mensch, wir nennen ihn mal Hans. Und Hans ist natürlich auch früher schon jemand gewesen. Mit einer bestimmten Anlage, mit Gen, was so in dem drin ist. Aber er ist auch ein weiterer Hans geworden. Also die nächste Stufe des Hans. Und dazwischen gab es Prägungen, Entscheidungen, Erfahrungen. Es ist wirklich banal, ich weiß, aber wir vergessen das immer. Und wenn man diesen Gedanken weiterspinnt, bedeutet das, dass was Hans später ist, an Prägungen, Erfahrungen, Entscheidungen, vor allem damit zu tun hat, womit er diesen Zwischenraum füllt. Vom Heute zu dem Späteren. Dabei geht es um Hirn, das heißt Muster, die sich etablieren, um Charakter, an seinem Wesen zu reifen und Fähigkeit und Wissen zu erlangen und das einsetzen zu können. Und hier will ich mal zwei Beispiele aus neuen Medien bringen, nur um das so ein bisschen zu verdeutlichen. Das sind Bilder, habe ich aus dem Spiegel. Wie selektiv die ausgewählt sind, weiß ich nicht, aber die Studie war, glaube ich, recht gut gemacht. Die Kinder gemalt haben je nach Fernsehverhalten. Und ich glaube, bis 3 Jahre waren diese Kinder. Und die oberen Kinder, die haben täglich 1 Stunde maximal ferngesehen, was ja schon recht viel ist, wie ich finde. Und die unteren Kinder, die haben täglich mindestens 3 Stunden ferngesehen. Und wie in den Kindern die Fähigkeit gereift war, Menschen zu zeichnen. Und die Forscher haben festgestellt, dass die Kinder, die sehr viel fernsehen, weniger gereift sind im räumlichen Vorstellungsvermögen, dass ein Mensch räumlich ist, Proportionen, dass er Gliedmaßen hat. Also wir merken, dass diese Kinder anders gezeichnet sind. Wir merken also, auf die Entwicklung des Menschen, seine Fähigkeit, die Welt zu sehen, hat es scheinbar Folgen. Da das Zeichnen von Strichmännchen jetzt vielleicht noch nicht mit eurer Lebenswirklichkeit so viel zu tun hat, bringe ich noch mal eins zu den Computerspielen. Das geht jetzt um 10-Jährige. Und inwiefern die 10-Jährigen, wenn sie Computerspiele ab 18 spielen, also gewalthaltiges Ballerzeug in der Regel, ihre schulischen Leistungen verbessern oder verschlechtern. Und die Blauen sind Jugendliche, die noch nie gespielt haben. Orange ist ein paar Mal gespielt. Also hellorange, dunkelorange ist, spiele ich hin und wieder. Und rot spiele ich nie. Spiele ich oft. Und in Deutsch, Sachkunde und Mathe in allen Fächern fällt auf, dass diejenigen, je mehr die spielen, desto schlechter sind die. Nun gibt es verschiedene Theorien. Die Theorie 1 ist, dümmere Schüler spielen gewalthaltigere Spiele. Je dümmer, desto brutal. Zweitens, je mehr ich brutale Computerspiele spiele, desto schlechter bin ich in diesen Fächern. Die Theorie der Forscher ist, und ich halte sie für plausibel, ist, dass durch die starken Emotionen, denen sich die Jugendlichen aussetzen, eben Gelerntes und Konzentrationsfähigkeit verblasst. Heißt, das eben Gelernte wird überlagert durch stärkere Empfindungen. Und hier kommen wir wieder durch das Lernen durch Gefühle. Das sind starke Lerngesetze. Bedeutet aber für uns, dass der krasse Thriller, das schockende YouTube-Video, die starken Emotionen nicht unbedingt unser Lernverhalten, unser Dasein im alltäglichen Leben, wo wir jeden Tag lernen, fördern müssen. Und damit kommen wir eben zu diesem Punkt der Charakterbildung. Und jetzt will ich noch was sagen zum Geistlichen. Wir sind ja nicht nur zur Psychologie hier, sondern auch zum Geistlichen. Das ist jetzt mal ein kurzer Versuch einer Christenlaufbahn. Am Anfang des Christenlebens steht immer die Entscheidung. Also dieses Ja, ich glaube, dass die Bibel recht hat, dass Jesus Christus am Kreuz für mich gestorben ist und so weiter. Aber eben auch diese Entscheidung, Jesus ist Herr. Ne? Diese Richtungsentscheidung der Lebensübergabe. Und dann kommt dieser Erkenntnis Stück für Stück, okay, ich tue auch andere Dinge. Durch mein Gerettetsein lebe ich anders. Ich folge Jesus nach und ich unterstelle mich seiner Herrschaft. Und das führt dazu, dass ich Heil bekomme, weil ich glaube. Das bedeutet aber auch, dass ich Lohn empfange, wenn ich im Himmel bin, und dass ich eventuell geehrt werde. Und das ist was in unserer deutschen Frömmigkeit nach meiner Beobachtung etwas ist, was völlig weggeschoben wird. Dass ich so leben soll, dass ich im Himmel möglichst geehrt werden soll. Weil wir so in so einem Demutsklotz auf uns drauf herumlaufen und nicht mal mehr den Egoismus mitbringen, möglichst im Himmel vom himmlischen Vater geehrt zu werden und uns neben Petrus und Paulus setzen zu dürfen. Und das ist ja das, was wir in den Paulusbriefen zum Beispiel immer wieder lesen. Und das ist das, wo ich merke, dass die neuen Medien uns auch geistlich, in unserer geistlichen Charakterbildung nicht gut tun. Weil sie praktisch uns in eine Passivität oft bringen, dass wir eben, ja, ich tue, weniger tun, einfach weil wir weniger Zeit haben. Ja, ich folge, dass wir oft auch weniger bereit sind, in Gemeinde mitzuarbeiten und überhaupt auch Dinge zu tun, die unbequem sind. Ja, ich unterstelle mich, okay, das vielleicht nicht ganz so. Das umgehe ich auch mal. Und jetzt möchte ich nochmal zu diesen Herausforderungen kommen. Diese Herausforderung, dieser Haufen hier, sind Dinge, an denen Menschen reifen. Und ich denke, es ist für die Charakterbildung enorm wichtig, Dinge auszuhalten. Ich bringe euch ein Beispiel. Es gibt eine Theorie, dass, Achtung, diejenigen, die, dass in der Pubertät, wenn man körperlich schon alles kann, zum Beispiel sich selbst befriedigen, wenn man aber nicht sich selbst befriedigt, das zur Charakterbildung beiträgt, weil man es lernt, eine Frustration auszuhalten, ohne ihr nachzugeben. Und das schult für spätere Frustrationstoleranz. Und später, wenn der Chef mich zusammenstaucht, kann ich entspannt sein. Ich bringe das jetzt nicht auf die Formel, je weniger ihr wichst, desto eher könnt ihr euch später entspannen beim Arbeitgeber. Aber ich halte es für sehr plausibel, dass wir lernen, an Herausforderungen, Frustrationen auszuhalten. Und diese ganze Online-Welt ist eigentlich schnell, ist eigentlich verfügbar. Und ich halte weniger aus. Menschen schreiben mir die schwierigsten Seelsorge-E-Mails und verlangen sofort eine Antwort teilweise. Oder wenn man nicht online ist in irgendeinem Chat, also gibt es ganz seltsame Dinge, die sich da entwickeln. Und dass Menschen Frustration weniger aushalten. Und wenn wir uns fragen, okay, ich stehe vor verschiedenen Herausforderungen in meinem Charakter, wie meistere ich sie, komme ich meistens dazu, Online-Aktivitäten runterzufahren, weil es mir in der Regel nicht dient. Sowohl persönlich als auch geistlich. Und jetzt könnte ich ja ganz viele Persönlichkeitsberge eigentlich aufmachen. Ich bringe mal das Beispiel Kommunikationsfähigkeit. Kommunikationsfähigkeit, wir hätten eigentlich mit dem Internet das Schreiben lernen können. Ich schreibe dir vollmundige, dir Beatrice, meine Verlobte ist übrigens da, vollmundige Liebesbekundungen, sehr charmant. Leider aber haben wir als Generation das nicht gelernt, sondern stattdessen schreiben wir, ihr kennt das vielleicht, größer als und eine 3. Das bedeutet, ich liebe dich. Das ist ja wohl wirklich der Stumpf von Kommunikation, ne? Und wir haben es als Generation wirklich vollständig eigentlich vergeigt, eine schöne Sprache zu entwickeln oder Sprachfähigkeit besser zu erlernen durch die neuen Medien. Die Seelsorge-E-Mails, die ich teilweise bekomme, ist wirklich katastrophal. Da gibt es keinen Punkt und kein Komma. Man muss versuchen zu interpretieren, was dieser Mensch eigentlich so gerade sagen möchte. Und hier hätten wir lernen können, aber Internet schnell, zack, 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 zack. Gibt es ganz viele Dinge. Okay. Oder nee, ich will mal noch den Punkt Selbstvertrauen bringen. Selbstvertrauen. Die Herausforderung des jungen Mannes ist es, eine Frau anzusprechen, ob sie mit ihm Zeit verbringen möchte. Vor dieser Herausforderung stehen in der Regel irgendwann junge Männer. Und sie können sich dem aussetzen. Ja, Ines, ich würde gern mit dir Kaffee trinken und mal über den nächsten Jugendgottesdienst sprechen. Ja, Josua, gute Idee, das nächste Mal aber bitte vorher die Zähne putzen, bevor du mich fragst. Und der Josua hätte so viel übers Leben und das Wesen der Frau gelernt. Aber im Internet, es ist alles so einfach. Wir können im Chat was schreiben. Wir können uns andere Bilder anschauen. Und wir lernen eigentlich diese Herausforderungen, die uns später Selbstvertrauen geben, nicht. Und ich glaube, viele zum Beispiel, gerade dieser, dass wir auch so viele Selbstbewusstseinsprobleme haben, ist, weil Menschen sich nicht mehr richtig aufs Leben eingelassen haben und dann dran gewachsen sind. Aber das geht genauso auch um geistliche Berge. Bibelkenntnis. Ich habe wenig Bibelkenntnis, warum? Weil ich immer online schaue. Dumm. Aber es ist zum Beispiel was ich falsch gemacht habe. Aber auch ganz viele andere Dinge, wie zum Beispiel Verzichtserfahrung, wo wir eigentlich vor geistlichen Herausforderungen stehen. Ihr habt es im Ausland gemacht, ihr zwei, Ben und Rebecca. Aber wo wir eigentlich an den Herausforderungen wachsen müssen und wir aber in dieser Online-Glocke nicht so richtig, das übergehe ich mal. Und nun frage ich noch zu einem letzten Punkt, warum das so wichtig ist, dass wir uns darüber Gedanken machen, wegen Elfeind. Es gibt auch den Widersacher. Das muss ich euch wahrscheinlich im Schwabenland nicht sagen. Im Norden müsste ich das deutlicher betonen. Ich glaube, der Satan ist tatsächlich unterwegs und versucht, Christen auszubremsen und in der Regel Folgendes zu tun. Dazu muss ich aber vorher eine Bibelstelle vorlesen. Ihr kennt die alle. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf dem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten von den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Bedeutet, als Christen sind wir automatisch Licht und Salz. Wir können uns das nicht mehr raussuchen. Sobald wir uns in der Gesellschaft bewegen, würzen wir und leuchten wir. Und das weiß der Feind. Also ist der Feind irgendwie bemüht, uns aus der Gesellschaft zu bekommen. Am besten also die gesamte Gesellschaft zu vereinzeln und in kleine einzelne Kammern zu sperren, damit sie sich gar nicht mehr so oft über den Weg laufen. Und da ist natürlich diese neuen Medien, Fernsehen und das Internet ideal. Und ich glaube, dass an der Stelle so ein bisschen der Plan des Feindes auch ist, den Menschen zu vereinzeln, damit in der zwischenmenschlichen Beziehung nicht mehr so viel Heil überschwappen kann. So, und jetzt kommen wir zum praktischen Teil. Wie handeln wir nun? Was bedeutet das für uns? Was sollen wir tun? Wie komme ich vom Computer los? Und ich habe da so 2, 3 Schritte. Das erste ist, sich selbst verstehen. Ich hoffe, ihr könnt das lesen. Das ist praktisch der erste Schritt. Ich weiß ja nicht, wo ihr steht. Ich könnte jetzt die ganzen einzelnen Töpfe aufmachen. Es sind ja so viele Süchte und so viele Probleme, da können wir alle verzweifeln. Nur, es ist, glaube ich, gut, sich einmal über sich selbst Gedanken zu machen. Der Auslöser einer, sagen wir mal, Beschäftigung mit der eigenen Situation ist schon mal das erste Wichtige. Okay, ich gehe gleich noch drauf ein. Ich will erstmal die Gliederung zeigen für diesen letzten praktischen Punkt. Das erste ist die Vorbeschäftigung. Was passiert eigentlich mit mir und den neuen Medien? Und dann kommen wir dazu, okay, soll ich mich selbst therapieren oder selbst trainieren, ne, wenn ich nicht ein richtiges Problem habe? Oder soll ich mich in Bekleidung begeben, mit jemandem das zusammen machen? Und das dritte ist der Alltag danach. Wie bewältige ich meine Zeit, mein Leben auf eine entspanntere Art und Weise? Und dann kommt vielleicht der Fokus auf den anderen, damit beschäftigen wir uns heute nicht mehr. Das ist eher was meist automatisch passiert, weil Gott aus unseren eigenen Verwundungen oft Heil für andere werden lässt. Das heißt, wenn wir Dinge in den Griff bekommen, werden wir Mullverbinder und Sanitäter, so ungefähr. Also erste Frage, kann dieser Anfang sein? Zuerst mal ist es ein Auslöser. Und nun habe ich die Beobachtung gemacht, dass die Menschen bei echten Problemen meist warten, bis das Leben in Scherben liegt. Und dann fangen sie an zu denken. Und es ist, glaube ich, gut, wenn wir den Auslöser selbst im Griff haben. Wenn ich merke, okay, ich habe hier ein Problem oder ich komme hier in ein Fahrwasser, was vielleicht meinem Charakter nicht gut tut, selbst das genügt ja schon, ist es, glaube ich, gut, wenn wir der Auslöser selber sind. So, und dann kommen wir nach diesem Auslöser, sich selbst zu verstehen, zu der Problemerkenntnis, okay, wie ist denn mein Problem? Und anschließend kommen wir dazu, das Problem ein bisschen zu diagnostizieren, okay, wie konkret ist das bei mir gelagert und insgesamt das Problem so zu verstehen, okay, wie funktioniert sowas? Das haben wir ein bisschen gemacht mit Dopamin, ne, und okay, was verstärkt das? Wieso laufe ich auf Hits so an und so? Müssen wir jetzt nicht mehr in der Tiefe machen. Es ist gut zu fragen, okay, wo habe ich meine Stolpersteine? Das habt ihr vorhin gesehen. Und jetzt muss man sich schon mal die Frage stellen, deswegen will ich das kurz nennen, habe ich ein Suchtproblem? Und dieses Suchtproblem macht man an 5 Merkmalen fest. Und ich will sie zumindest kurz nennen. Erstens Einengung des Verhaltensraumes. Enge ich mein restliches Leben, meine Interessen, meine Hobbys, meine sozialen Kontakte ein, um immer mehr Zeit zu haben für die Befriedigung dieser Bedürfnisse. Mir Alkohol zu beschaffen, in den Spielcasino zu gehen und so weiter und so fort. Zweitens Kontrollverlust. Entzieht sich meiner Kontrolle die Dauer und die Intensität dessen, was ich mich aussetze. Habe ich mich schon manchmal ertappt oder sehr häufig ertappt, ich wollte schon seit 2 Stunden im Bett sein. Wenn das immer wieder passiert, wenn Versuche der Einschränkung nicht zu gelingen, das spricht für einen Kontrollverlust hin. Toleranzentwicklung heißt, wenn ich immer härtere Sachen brauche, wenn ich immer mehr brauche, bis sich das gewünschte Gefühl einstellt. Viertens, Entzugserscheinung. Und hier wundern wir uns, Entzugserscheinung ist ja gar keine stoffgebundene Sache. Ist es wiederum doch, weil die Hirnchemie ja auch ein Stoff ist. Wir schleppen praktisch unsere Bar mit uns rum, kann man so sagen. Und das Interessante ist, dass die Süchtigen, gerade zum Beispiel, also ich habe eher nur mit Pornosüchtigen zu tun, nicht so viel mit Spielsüchtigen, tatsächlich Entzugserscheinungen kennen. Die laufen schreiend durch die Wohnung, die haben Konzentrationsstörungen, die haben Frust, die kennen diese Dinge. Und das Fünfte sind negative soziale Konsequenzen, dass ich es in Kauf nehme, Ärger zu bekommen, um meiner Sucht zu frönen. Zum Beispiel, ich weiß, ich soll die Kinder abholen vom Kindergarten, ich mach's nicht, weil ich gerade noch hier 2, 3 Bestien erschlagen muss und ich nehme in Kauf, meine Frau wird mit mir schimpfen. Wir kriegen da manchmal E-Mails, die dann wirklich tragisch sind, auch wo dann Zerbruch in den Beziehungen da ist, weil man das eben in Kauf genommen hat. Das sind so Merkmale, anhand derer kann man feststellen, habe ich jetzt tatsächlich ein Suchtproblem oder nur etwas, wo ich mich an was gewöhnt habe, so im Sinne. Wenn man von 3 Kriterien ausgeht, über 3 Monate spricht man von einer Gefährdung, 4 Kriterien über 6 Monate, dann von einer Internetsucht. Hier müssen wir schon auch schauen, dass es was Konstantes ist. Das stimmt tatsächlich. Es gibt immer mal so Phasen, wo Menschen völlig reinrutschen in solche Sachen. Zum Beispiel nach dem Abitur haben die 4 Monate Zeit und schauen sich den ganzen Tag langweilige Serien an. Würde trotzdem keiner auf die Idee kommen, oh, Seriensucht, müssen wir die Klassifikation mit aufnehmen. Ne? Also da müssen wir aufpassen. Okay, diese Symptome lasse ich jetzt mal beiseite. Die Zeit ist kein richtig gutes Merkmal, weil der eine schaut 8 Stunden in der Woche und kriegt sein Leben nicht mehr hin und kann dem Impuls immer nur nachgeben und der andere aber 20 und hat es im Griff. Aber wenn wir das Leben nicht mehr meistern, aufgrund der Zeit, die wir verausgaben dafür, das ist ein deutliches Zeichen. Okay, jetzt kommen wir zu diesem Punkt Selbsttherapie. Wir haben festgestellt, wir haben ein Problem. Und da will ich so ein paar ganz praktische Tipps geben für diejenigen, die vielleicht damit ein bisschen kämpfen oder wenn ihr Menschen kennt, die damit zu kämpfen haben. Das erste ist Computer aus dem eigenen Zimmer in ein gemeinsames Zimmer. Ein PC-Zimmer. Sorgt dafür, dass man transparent ist in seinen Online-Gewohnheiten und man mehr soziale Interaktion hat. Ich denke, wenn wir unsere Rechner in die Lobby unserer Gemeindehäuser stellen würden, hätten wir unser Surfverhalten im Griff. Oh, Herr Ältester, nein, das sind nur die Sportwagen, die mich interessieren, nicht die leicht bekleideten Frauen auf diesen Bildern. Also, nur so als Denkanstoß. Gemeinsames PC-Zimmer, auch für Familien gut. Zeitkonto führen. Sich mal tatsächlich hinzusetzen und 2, 3 Wochen Protokoll zu führen über die Zahl der Stunden, was ich für was gemacht habe. Es gibt teilweise Programme, die die Spielzeit messen, die ich in irgendwelchen Spielen zugebracht habe, aber die werden dann manchmal nicht so genau angeschaut oder aber ausgeschaltet oder aber gar nicht mehr drauf geguckt. Das will ich gar nicht wissen. Habe ich da auch schon gehört. Bewusstes Erinnern. Wenn man in manchmal bin ich auch in Schuleinsätzen und fragte mal die Jungs, was habt ihr am Wochenende gemacht? Nicht. Gezockt. Ach, was habt ihr denn gezockt? Ja, Call of Duty. Und was habt ihr da erlebt? Ja, wie? Sie waren völlig überfordert damit, ein konkretes Ereignis sich wieder ins Gedächtnis zu rufen. Und das ist auch richtig, weil die Dinge sind in der Regel ja immer Wiederholungen. Und ob ich nun den Spot B mit 2 Granaten oder 3 Granaten verteidigt habe, ist nicht wirklich erinnerungswürdig. So, Offline-Woche, Online-Woche. Das sind Insider, die müsst ihr nicht verstehen, ihr älteren Semester. Die Offline-Woche, Online-Woche. Das heißt mal eine Woche bewusst nicht zu surfen, bewusst die Kiste auszulassen, vielleicht auf Arbeit nur die E-Mails zu lesen und dann bewusst auch wieder sich darauf einzustellen. Ist interessant, was da an Leben teilweise wieder aufknospt und dass man doch noch Freunde hat, die man mal wieder anrufen möchte. Und dieser Grundsatz, mein Kopf ist eine coole Larve, womit füttere ich sie? Denn wir Menschen können nicht bewusst vergessen. Diese Möglichkeit besteht praktisch nicht. Es gibt bewusstes Verdrängen manchmal, aber das ist eine hohe Kunst. Es gibt eigentlich kein bewusstes Vergessen. Und dieser Fokus auf das Real Life. Es ist ja erstmal absurd, dass es das Real Life gibt. Wisst ihr, was das ist? Das ist der Name für das echte Leben, was sich die Online-Nerds ausgedacht haben. Weil das so selten stattfindet, brauchen wir einen Namen dafür, das Real Life. Und ich glaube, das ist der Fokus tatsächlich, um diese Dinge in den Griff zu bekommen. Und auch ein Fokus auf die Lebenslänge, dass ich insgesamt reife in meinen Dingen. Und dann ist es wirklich gar kein Problem, wenn dieser Fokus stimmt, wenn ich in der Woche 4 Stunden Computerspiele spiele. Ne? Da bin ich dann auch überhaupt kein strenger Zuchtmeister. Und die persönliche Nachfolge. Und dann gibt es noch den Aspekt der begleiteten Hilfe. Das kann ich heute natürlich nicht vertiefen. Wir sprechen teilweise 4 Stunden lang, wie ich jemanden begleite, der tatsächlich in der Pornosucht ist für Seelsorger. Es sind viele, 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 viele Schritte. Aber ich will so 2 Gedanken nennen, die mir ganz wichtig sind. Das eine ist, dass ich... der erste Punkt ist, dass ich das Geistliche und das Menschliche dabei sehe. Menschlich bedeutet, ich habe ein Gehirn, das Gehirn lernt, ich trainiere mir Muster an, es gibt eine Psychologie hinter der Sucht. Das Geistliche bedeutet, es gibt einen Feind, der versucht mich zu verführen und ich denke auch, dass hinter Sucht oft auch geistliche, dämonische Ursachen stecken. Nun fallen wir oft von der einen Seite vom Pferd oder von der anderen. Wir fokussieren uns nur auf diese Psychologie, Hirne, 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 Hirne. Oder aber wir vergeistlichen alles, oh, ich muss mir wieder frei beten lassen, ich hatte schon wieder einen Porno-Gedanken. Also diese beiden Punkte aber sind wichtig zu bedenken. Und es ist auch wichtig, gerade bei dem Thema Pornografie und überhaupt bei dem Thema Sucht, sich bewusst loszusagen vom Feind, vom Satan und all seinen Werken zu entsagen. Damit da das Regiment Christi wieder aufgerichtet wird. Der versteht, glaube ich, da nur eine deutliche Sprache. Ist vielleicht auch wichtig für euch, wenn ihr mit den Leuten betet, dass ihr da auch die dämonischen Einflüsse gerade von Pornografie überwindet. Ich habe da schon Leute gehabt, denen hat sich praktisch die Steuerung entzogen über das, was sie sich angeguckt haben und die Bilder haben sich über die Wirklichkeit gelegt und dann konnten wir auch nur noch mit Gebet dem da nahe gehen, weil da taugt die Psychologie nichts. Okay, und das Zweite, was ich sagen will, neben diesem Doppelschritt ist der des Lichts. Dass ich Licht reinlasse in meine Gewohnheiten, in meine Online-Gewohnheiten, meine Surf-Gewohnheiten, dass ich entweder mit einer Person spreche, erstmal Licht reinlassen, aber dass ich dann auch das Licht anlasse in meinen Gewohnheiten. Das heißt, dass ich Rechenschaft gebe, dass ich den anderen zuschauen lasse, dass ich eben nicht wieder es versumpfen lasse. Und hier will ich euch ganz kurz sagen, was mir so geholfen hat, in dieser Seelsorge frei zu werden von meiner Pornografie. Ich hatte ausgemacht mit Rolf Traunicht, dass ich ihm eine E-Mail schreiben muss, wenn ich anfange, mir Pornos anzugucken. Und eine zweite E-Mail, die ich ihm schreiben muss, wenn ich fertig bin. Also ist relativ ungeistlich, dieser Ansatz, aber war sehr effektiv. Stellt euch vor, ja, lieber Rolf, ich bin schwach und schlecht und ich will mir jetzt gerne wilde Dinge anschauen und vergesse gerade mal Jesus. Ciao, dein Nikolaus. Das sind E-Mails, die man einfach nicht gerne verschickt. Und das hat mir sehr geholfen. Und ich hätte dann Geld überweisen müssen an einen Verein, den ich schlecht finde, Schäferhundstiftung oder irgendwie sowas, wenn ich doch ohne ihm zu schreiben surfe. Manche spenden da politischen Parteien, also das klappt relativ gut. Und dann eine zweite E-Mail ist wichtig, weil wenn man dann nämlich die Leute fallen in Anführungsstrichen, nutzen sie das gleich und sind die ganze Stunde drin. Und manchmal kriegt man dann eine E-Mail, oh, ich war gerade drin, 1 Minute, war mir peinlich, bin gleich wieder rausgegangen. Das nur ganz kurz. Das kann man aber anwenden auf jedes Problem online. Ich habe ein Problem mit meinem Surfverhalten. Ich schicke meinem Jugendleiter eine E-Mail. Ich gehe jetzt online. Ich will 1 Stunde lang mir Tuning von Autos anschauen. Ich finde das gut. Ich will das mir jetzt auch anschauen. In 1 Stunde logge ich mich aus. Du weißt Bescheid, wenn ich es nicht mache. Frag irgendwann nach, ob ich es gemacht habe. Und schon ist da Licht drin. Das ist gar kein geistliches Thema unbedingt. Aber ich muss ja am Tag des jüngsten Gerichts ohnehin Rechenschaft abgeben. Für mein Leben. Wenn ich es jetzt schon mache, wird es vielleicht ein bisschen solider, wie ich lebe. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben. Ihr könnt euch hier noch eindecken. Ihr könnt auch jetzt noch Fragen stellen. Ich bin noch hier. Vielleicht hat jemand auch noch jetzt eine Frage, die für alle da ist. Aber ich glaube, da müssen wir uns sputen, oder, Alexander? Ja, also wenn ihr es in einer Minute schafft, eine schnelle Frage zu stellen. Ja. Komischerweise nicht. Ich kriege auch E-Mails von Nichtchristen und der Rolf Traunicht. Also ich habe nicht so viele Gespräche, weil ich in der E-Mail-Beratung drin bin und im Reisedienst. Aber Rolf Traunicht, der hat auch vielleicht ein Drittel der Leute, die mit dem Thema kommen, die keinen christlichen Hintergrund haben, aber keine Hilfe finden. Und es ist dann so, dass man erstmal schaut, wie stark ist das Problem. Kann man vor Ort mit jemandem reden? Haben wir einen Berater vor Ort? Wir haben ja auch ein Netzwerk von Seelsorgern. Und wenn das nicht ist, dann telefoniert man mal und versucht das unter die Füße zu kriegen, was auch immer das denn ist. Aber jeder Fall ist auch unterschiedlich, ne? Das ist schwer so zu beantworten, wie sieht das aus. Es ist eher ein Training, würde ich sagen. Therapie klingt so hart. Es ist eher, dass ein Mensch ein Training macht, wie kriege ich meine Impulse kontrolliert und meine Bedürfnisse kontrolliert und ohne diese Süchte zu leben. Danke euch fürs Zuhören.